beschäftigen wir uns heute etwas mit der Erschaffung der Welt. Und damit im Bericht der Bibel, Gottes Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Abvers 1. Erste Buch Mose, Kapitel 1, Abvers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser, und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott: Licht entstehe. Und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an, es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Dann sprach Gott: Im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte so das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser, das darüber war. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer Stelle sammeln, damit das Land hervortritt. Und so geschah es. Und Gott nannte das Land Erde. Die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Dann sprach Gott: Die Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume von jeder Art, die Samen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, Pflanzen jeder Art mit ihren Samen und aller Arten von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah das alles an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der dritte Tag. Dann sprach Gott: Am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen, Tage und Feste und Jahre. Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der Erde Licht geben. So geschah es. Gott machte zwei große Lichter, ein größeres, das den Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht. Dazu auch das ganze Heer der Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben. Den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden. Und Gott sah das alles an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der vierte Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser soll von Leben wimmeln und in der Luft sollen Vögel fliegen. So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von Wassertieren, ebenso jede Art von Vögeln und geflügelten Tieren. Und Gott sah das alles an, es war gut. Und Gott segnete seine Geschöpfe und sagte: Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Meere. Und ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen, der fünfte Tag. Dann sprach Gott: Die Erde soll Leben hervorbringen. Alle Arten von Vieh und wilden Tieren und alles, was auf der Erde kriecht. So geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht, all die verschiedenen Arten. Und Gott sah das alles an, es war gut. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen. Und er sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde, nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf Erden leben. Und ich vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich Gräser und Blätter zur Nahrung zu. So geschah es. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Gott segnete den siebten Tag. Und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. So hat Gott sie geschaffen.
Thank you. es weitergeht. Dass ein Unheil lange schon vorher in den Karten steht. Dass es sich dann doch bestechen lässt und sogar, dass man irgendwie sein Leben lang den Tod überlisten kann. Das bleibt mir zu glauben.
Also ich finde, die Schöpfungserzählung ist ja ein spannendes Thema. Die ist seit Jahren immer wieder Anlass zu mancherlei Auseinandersetzungen und wird viel diskutiert. Da gibt es die unterschiedlichsten Positionen, die stehen sich auch zum Teil krass gegenüber. Es gibt auf der einen Seite ja Vertreter der Schöpfungserzählung, die sagen, du musst es so glauben, wie es da steht, wortwörtlich. Und wenn du das nicht wortwörtlich übernimmst, dann wer weiß dann, was man überhaupt in der Bibel wissen kann, was man noch ernst nehmen kann. Das heißt, dass dann auch gesagt wird, es muss, wenn da steht, es wurde abends, wurde morgen ein neuer Tag, es muss das in 24 Stunden geschehen sein. Dieser Tag muss so ein Tag gewesen sein, wie wir ihn heute kennen. Und wenn das nicht so war, dann weiß ich nicht mehr, was denn wahr ist in der Bibel, worauf ich bauen kann. Woher kann ich dann wissen, ob das, was in der Bibel steht, stimmt? Woher kann ich das dann wissen? Das ist so eine Richtung auf der einen Seite. Manch einem von euch geht es vielleicht so. Ich persönlich gehöre nicht zu denjenigen, die das so vertreten. Ich möchte das auch etwas erläutern. Zunächst, es kann gut sein, dass das so war. Ich weiß es ja nicht, ich war nicht dabei, als die Welt erschaffen wurde. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, es war auf keinen Fall so. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass das viel, viel länger gedauert hat. Es heißt im ersten Petrusbrief, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ein Tag wie 1000 Jahre. Und bei der Frage zu sagen, woher kann ich denn dann wissen, dass wenn das nicht so war, woher kann ich dann wissen, ob die Bibel wahr ist? Geht es mir immer und immer wieder so, nur sagen zu können, du weißt es nicht. Du weißt es nicht, ob die Bibel wahr ist. Ja, aber, und wie kann ich denn, sicher sein? Und du kannst dir nicht sicher sein. Du weißt es nicht. Es gibt kein felsensicheres System. Es gibt keine Stützpfeiler, die dir alles genau so abstützen, dass du dich da drauf setzt und sagst, das hält jetzt und so glaube ich jetzt. Wir sprechen im Glauben von Vertrauen. Und Vertrauen heißt, da ist eine Einladung und diese Einladung nehme ich an. Und ich wage mich aufs Eis und ich gehe jetzt mal los. Und darum, das kannst du machen. Dazu lädt Gottes Wort dich ein. Die Bibel ist vertrauenswürdig in dem, was sie verkündigt. Sie ist vertrauenswürdig. Ich hatte so meine Phase, da habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, mit dem Für und Wider dieser Erzählung. Dann habe ich damals gelesen ein Buch von Weizsäcker, also der Bruder vom ehemaligen Bundespräsidenten, Vertreter der Evolutionstheorie, und auf der Gegenseite Bücher gelesen von, kennt vielleicht mancher einer von euch, Professor Wilder Smith. Habe ich auch damals mal bei so einem Vortrag gehört, der diese Schöpfungslehre vertritt und aufzeigt, was an der Evolutionstheorie, die in der Tat ja eine Theorie ist, nicht stimmig ist, was da schwierig ist. Und habe mich mit dem Für und Wider beschäftigt. Und ich bin heute an dem Punkt, ich muss ehrlich sagen, ich setze da nicht mehr so eine Energie rein. Zumindest nicht so, dass ich denke, nur wenn das so war, dann kann ich noch glauben. Und wenn das nicht so war, dann bricht mein Glauben zusammen. Nein, er bricht überhaupt nicht zusammen. Wenn, werde ich sowieso von Gott gehalten. Und es ist eine Frage des Vertrauens. Die Bibel ist vertrauenswürdig. Und darum fängst du an und du betest und du redest mit Christus. Und du setzt dein Leben darauf und du sagst, ich will Jesus nachfolgen. Auf all das, was die Bibel predigt, will ich vertrauen, kann ich vertrauen? Darum, es kann so gewesen sein, und wenn es anders war, war es anders. Dann gibt es ja auch die Fisselei, ja, wie kann das denn sein, dass das so 24 Stunden war, wenn denn Sonne und Mond erst am vierten Tag geschaffen wurden? Die machen doch unser ganzes Zeitgefüge aus und machen doch die 24 Stunden aus. Und ach, die ganzen Fragen, die kennt ihr wahrscheinlich auch alles. Wo kam denn das Licht her, wenn da noch keine Lichtquelle sah? Kann man sagen, Mensch, Gott ist die Lichtquelle gewesen. Also immer die Frage, worüber diskutieren wir hier? Diskutieren wir hier, steht und fällt damit Glauben? Nein, nein. Ich sehe es so, um die Katze aus dem Sack zu lassen, wenn man so will, dass hier in einer bildhaften Sprache gepredigt wird, um uns etwas ganz Bestimmtes zu vermitteln. Da kommen wir gleich dazu. Also, es kann so gewesen sein. Stelle ich mich da drüber? Wie sollte ich mich da drüber stellen? Das ist eine Offenbarung Gottes. Aber es ist wie immer so, die Bibel sagt uns alles, was wir jetzt wissen müssen, was wichtig ist. Sie sagt uns aber nicht alles, was wir gerne wüssten. Es gibt die Vertreter auf der anderen Seite, die sagen, wie kann man nur an so einen Bericht glauben? Wie kann man dem nur vertrauen? Sind wir von gestern oder was? Das sind doch alles uralte, archaische Vorstellungen. Das Himmelsgewölbe, der das mitgehört, die Vorstellung, dass das wie so eine Käseglocke ist. Eine Käseglocke, und dass die Leute damals dachten, wir leben auf einer runden Scheibe, Wie so eine Käsehaube. Da drüber ist diese Haube und unter dieser Scheibe ist Wasser und oben drüber ist auch Wasser. Nehme ich also einen Bohrer und mache ein Loch in die Kuppel, dann tropft es von oben rein. Kann man sich hinstellen und sagen, ist doch alles von gestern und wer kann denn sowas glauben? Und hat nichts verstanden von dem, was hiermit gemeint ist. Wenn man es mal so richtig liest und betont, spürt man es doch beim Hören, oder? Hier wird begeistert gepredigt. Dieser Schöpfungsbericht, um das mal einmal zu sagen, ist und will nicht im Entferntesten eine wissenschaftliche Abhandlung sein. Der Schöpfungsbericht will keine wissenschaftliche Abhandlung sein darüber, wie die Welt entstanden ist. Sondern er ist eine Verkündigung Gottes, um uns zu sagen, wer die Welt geschaffen hat. Mit wie viel Liebe und Energie und Kreativität und Macht er sie geschaffen hat. Und eine Verkündigung, die uns sagen will, was das denn für uns als Geschöpfe für Konsequenzen hat. Und was das für dich persönlich bedeutet und bedeuten kann, dass es einen Schöpfer gibt. Und dann darf man ruhig auch mal sagen, dass diese leidenschaftlichen Vertreter der Evolution die Argumente längst nicht alle für sich haben. Und wer ein seriöser Wissenschaftler ist, der weiß, dass es einen Grenzbereich gibt, wo man als Wissenschaftler den Mund halten muss und wo es nur noch den Glauben gibt. Auch ich vermutlich die klügsten Köpfe, so wie Stephen Hawking, ist jemand, der das akzeptiert. Und der hat gesagt, wenn man ihn fragt, angenommen, es gab diesen Urknall, wer hat denn da auf den Knopf gedrückt, damit es geknallt hat? Ist er jemand, der sagt, hier sprechen wir von Bereichen, die die Wissenschaft nicht lösen kann. Hier kommen wir in andere Bereiche, hier kommen wir in den Bereich des Glaubens hinein. Und es gibt jede Menge Argumente, wo man sagen kann, liebe Leute, also was ihr da so selbstsicher verkündigt, wenn ihr nach Frankfurt geht im Zoo, da hängt ja diese Tafel, gell? Erst der Affe und dann wie sich das alles so entwickelt, das hängt da schon seit 60, 70 Jahren, das Ding. Und ihr das so leidenschaftlich vertretet, setzt euch nochmal damit auseinander und so sicher ist das nicht, verkündet es als ein Modell. Aber nicht als die einzig anzunehmende Wahrheit. Ich habe mich dann auch auseinandergesetzt mit diesem Gesetz der Entropie, zweite thermodynamische Hauptsatz. Das heißt, alles entwickelt sich zum Chaos. Das sieht man zu Hause. Mein Schreibtisch aufgeräumt und wenn ich dann am Freitag hochgehe, sage meinem Sohn, räum mal dein Zimmer auf, dann sagt er zu mir, guck doch mal auf deinen Schreibtisch. Alles entwickelt sich zum Chaos. Das heißt, in einem geschlossenen System, wenn du Energie bündelst, dann verflüchtigt die sich. Sie konzentriert sich nicht. Und dass die sich konzentriert, das wird nicht wahrscheinlicher, dadurch, dass ich die Zeit verlängere. Im Gegenteil. Um es bildhaft zu sagen, schütte ich hier ein Scrabble-Spiel aus. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Geschichte bei rauskommt, sehr gering. Da kommt ein Durcheinander von Buchstaben heraus. Kann ich sagen, liebe Leute, jetzt warte ich erstmal 1 Million Jahre. Und in der Zeit sind so viele Menschen darüber hermarschiert, das ordnet sich so geschickt, irgendwann kommt da ein Roman bei raus. Aber das wird nicht stimmen. Das wird nicht stimmen. Das heißt, man hat seinen Verstand nicht an der Garderobe abgegeben, wenn du davon ausgehst, es muss einen Schöpfer geben. Es muss eine ordnende Macht geben. Da muss jemand sein, der mit sehr viel Liebe, sehr viel Energie, sehr viel Kreativität und einer unendlichen Macht am Werk ist. Das andere Beispiel, das in diesem Zusammenhang oft genannt ist, wenn du dir eine Uhr anschaust, wie kompliziert alles aufgebaut ist, das Ganze, wenn es denn noch so eine ist, das ganze Räderwerk mit den Zahnrädern, alles hin und her, kämst nie auf den Gedanken, dass das im Laufe der Jahre sich zufällig zusammengefügt hat. Sondern dahinter ist ein Uhrmacher. Ein Uhrmacher, der das Ding entworfen hat, der es gebaut hat, entwickelt hat. Die Bibel sagt uns im Schöpfungsbericht, es gibt diesen Schöpfer. Es gibt diesen Schöpfer. Und das hat Konsequenzen. Was also können wir aus der Schöpfungsgeschichte erkennen? Was können wir aus ihr lernen? Das Erste, das habe ich damit schon ja angedeutet oder gesagt, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Und wenn dieser Gott Schöpfer dieser Welt ist und Schöpfer des Universums, dann ist er größer als alles, was ich mir vorstellen kann. Dann lebt er in einer Dimension, in einer Welt, die zu groß für mich ist, als dass ich ihn begreifen könnte. Dann ist dieser Gott nicht gebunden an Raum und Zeit. Er ist allmächtig. Es heißt hier, Gott erschafft aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Wenn der Mensch etwas erschafft, dann braucht er immer etwas, um daraus etwas zu machen. Und hier, wenn man das so mal wirklich auf sich wirken lässt, am Anfang war das Tohu Wabohu. Da war das völlige Durcheinander. Und Gott tritt auf und er sagt, es werde und es wird. Weil sein Wort eine solche schöpferische, unendliche Kraft hat. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Das ist enorm. Das ist enorm. Und so steckt er diese Energie und Kraft da rein, um die Welt zu schaffen aus dem Nichts. Und wie viel Kreativität und wie viel Liebe hat er da reingesteckt? Wir haben im Laufe der Zeit die Welt schon arg gebeutelt und viel zerstört und kaputt gemacht. Aber du brauchst nur heute einmal rauszugehen und gehst spazieren, hier diesen Höhenweg, um zu sehen, wie viel Liebe in dieser Schöpfung steckt. Hier wird das ja angedeutet. Gott sprach und jetzt soll es die verschiedenen Arten geben. Und da hat er die ganzen Tiere geschaffen und die ganzen Pflanzen geschaffen. So vielseitig, so farbenfroh, es ist wunderbar. Wie viel Liebe muss ein solcher Gott haben, der so etwas schafft? Jeder von euch hatte schon, vermute ich, so einen Moment, wo ihr irgendwo standet, sei es im Gebirge, im Urlaub, in den Ferien, in irgendeinem Tal, in irgendeiner Gegend und ihr habt nur gestaunt und man kriegt den Mund nicht mehr zu und denkt, wie herrlich ist das? Wahnsinn, wie herrlich ist das? Was für ein Gott, der so viel Liebe ins Detail steckt und so eine Kreativität da reinlegt. Das übrigens ist etwas, was der Apostel Paulus im Römerbrief sagt, das ist etwas, was anhand der Schöpfung jeder Mensch erkennen kann. Dieser erste Punkt, es gibt einen Gott, der ist allmächtig, und er ist Schöpfer dieser Welt und er ist liebevoll, er ist kreativ. So viel kann jeder Mensch erkennen. Zweitens, also von vier Punkten übrigens, zweitens, ist nicht endlos heute. Es gibt einen Sinn. Also erstmal durchatmen, kräftig. Das weiß man bei mir, ich weiß. Das wird nicht so lang. Zweitens, es gibt einen Sinn. Das heißt hier interessanterweise im Text, dass Gott spricht, lasst uns Menschen machen. Wer das hört, Moment mal, was ist denn hier eigentlich los? Kann man in den Kommentaren lesen, da ist Gott und sein ganzer himmlischer Hofstaat mit gemeint. Also die Engel und wer da alles noch so dabei ist. Es ist aber auch sehr gut, dass hier Gott in seiner, wie wir sagen, Dreieinigkeit bei der Schöpfung war. Die Bibel sagt, dass Vater und Sohn und Heiliger Geist miteinander Gemeinschaft haben. Und sie predigt uns vor allem, dass Christus, Jesus Christus, bei der Schöpfung da war. Im Johannesevangelium Kapitel 1, durch ihn ist alles geschaffen. Und es ist nichts geschaffen, was nicht durch ihn gekommen ist, durch Jesus Christus. Er war bei dieser Schöpfung anwesend dabei, als Schöpfer, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann sagt die Bibel, dass Christus ist das A, Alpha und das Omega, Anfang und Ende. Wir würden sagen A und Z. Christus stand am Anfang der Schöpfung und er wird auch am Ende der Schöpfung da sein. Also wer ein Schöpfer und die Seele, das gibt dieser Welt einen Sinn und es gibt deinem Leben einen Sinn. Dass ein unsichtbares Rad sich dreht, irgendwo im All. Alles Zufall. Oder alles kommt wieder. Das musst du nicht glauben. Es gibt einen Sinn. Ich weiß nicht, das ist vielleicht nur für die eine Botschaft, die zum Grübeln neigen. Also die Sinnlosigkeit des Lebens, ich finde es zum Verzweifeln. Ich finde das schon. Vielleicht hat einer von euch, kennt diese Phasen auch. Es muss doch irgendwie mehr geben, als, ich sag mal, aufstehen, essen, arbeiten, essen, Fernsehen, schlafen. Aufstehen, essen, arbeiten, essen, Fernsehen, schlafen. Waschen natürlich noch dazwischen. Und dann wieder aufstehen. Gibt es nicht mehr? Gibt es nicht einen Sinn? Gibt es irgendwo ein Ziel? Also diese Frage, wo komme ich her? Gibt es überhaupt ein Woher? Oder war das alles Zufall? Nein, es war kein Zufall. Es war kein Zufall. Diese Erde hat ein Woher und du bist kein Zufall. Das ist die persönliche Komponente. Du bist kein Zufallswerk. Noch als du im Mutterleib entstandest, hat Gott dich gesehen. Hat er dich gesehen. Bist kein Zufall. Gott ist dein Woher. Da kommst du her. Und die Erde ist nicht eine Wiederkehr und eine immerwährende Reinkarnation, bis wir irgendwann mal ins Nirvana eingehen, sondern sie hat einen Anfang und sie hat ein Ziel. Und so wie Christus Anfang der Schöpfung ist, so ist er auch Ziel der Schöpfung und wird er wiederkommen als der Herr. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und dahin geht's. Dahin geht's. Es gibt einen Sinn. Halleluja. Das Dritte. Du bist wunderbar gemacht. Du bist wunderbar gemacht. Dieser Text hier sagt, Gott sagt, lass uns Menschen machen, Wesen, die uns ähnlich sind. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Der Mensch ist ein Abdruck, ein Abbild Gottes. Er ist Gott ähnlich. Er ist nicht wie Gott. Das hätte er oft gerne. Er ist nicht wie Gott. Manchmal hält er sich dafür. Er ist nicht wie Gott, aber er ist Gott ähnlich. Er ist einzigartig ausgestattet als Ebenbild Gottes. Das heißt, der Mensch als Gottes Ebenbild, was zeichnet ihn aus? Der Mensch kann denken, er kann planen, er kann reflektieren. Das ist etwas Gewaltiges, Einzigartiges. Ich denke mir manchmal, wenn ich da so eine Kuh auf der Weide sehe, dann merke ich den Unterschied. Dann denke ich mir, wenn ich da stehen würde, ich würde wahnsinnig werden. Ich würde wahnsinnig werden. Warum? Weil ich Gottes Ebenbild bin, weil ich mir nach einer halben Stunde sage, wieso stehe ich eigentlich hier? Die Kuh, die kann das wochenlang, monatelang, jahrelang, die hat da überhaupt kein Problem mit. Die ist nicht Gottes Ebenbild. Die ist ein Geschöpf Gottes, die ist wichtig und wertvoll und alles, aber sie ist nicht Gottes Ebenbild. Der Mensch hat Kreativität, kann Dinge herstellen und planen und bauen und erfinden. Dass er diese Kreativität mittlerweile auch zum Negativen nutzt, das ist etwas, wo wir später dazu kommen, nicht heute, was die Bibel den Sündenfall bezeichnet. Aber er hat eine schöpferische Kraft und kann unheimlich viel leisten. Und was der Mensch hat, was ihn auszeichnet vor allen anderen, er hat die Sprache. Er kann kommunizieren, in Beziehung treten. Die Sprache, eine wahnsinnige Möglichkeit, um überhaupt Beziehung möglich zu machen. Er kann in Beziehung treten. Das ist wahrscheinlich auch das Entscheidende. Er ist Gottes Ebenbild. Ich weiß, dass manche ärgern sich daran, wenn man sagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Weil man dann so oft im Ohr hat, ja, aber was hat der Mensch denn daraus gemacht? Was hat er denn daraus gemacht? Die Schöpfung ausgebeutet, die Ressourcen ausgebeutet. Und dann scheint uns das egal zu sein, was die nächste Generation oder die übernächste, wie die damit klarkommt. Da ist so viel an Zerstörung, das ist wahr. Man muss diesen Begriff doch nicht übernehmen. Ihn als die Krone bezeichnen. Aber klar ist, das sagt die Bibel, der Mensch ist einzigartig unter den Geschöpfen. Er ist Gottes Ebenbild. Ist Gottes Ebenbild. Und wenn ihr in diesem Text seht, ich habe das versucht zu betonen, Gott sagt, ich vertraue euch alles eurer Fürsorge an. Gott hat nicht gesagt, ich vertraue euch alles, das alles eurer Ausbeutung an. Sondern eurer Fürsorge. Und zu einer christlichen Ethik gehört sicher auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Schöpfung. Ganz klar. Ganz klar. Aber du kannst nicht leugnen, dass der Mensch einzigartig ist unter den Geschöpfen. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Der Mensch kann in Beziehung treten. Und damit das vierte, vielleicht ja auch entscheidende, du hast eine Berufung. Du hast eine Bestimmung. Du hast eine Berufung. Deine Berufung ist es, Gemeinschaft zu erleben und eins zu werden mit diesem Schöpfer, mit diesem Gott. Das ist unsere Bestimmung und unsere Berufung. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen, um mit ihm in einer liebevollen Beziehung zu leben, um zu lieben und um geliebt zu werden, um eins zu sein, um verbunden zu sein mit seinen Geschöpfen, mit den Menschen. Das ist deine Berufung. Und zwar hier in diesem Leben und in aller Ewigkeit. Um mit dem Menschen zusammen zu sein. Darum hat er ihn geschaffen. Es gibt eine Berufung über deinem Leben. Eine Bestimmung. Und wenn ich die Erfüllung meines Lebens suche, und das tun ja viele Menschen, sagen, ich möchte ein erfülltes Leben haben, wenn ich die Erfüllung meines Lebens suche, dann muss ich diese Berufung finden und leben. Dann wird mein Leben erfüllt sein. Seine Berufung zu finden, seine Bestimmung zu leben, das heißt ein Erfüllen. Die Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer, das ist unsere Bestimmung. Wie ist das möglich? Nun, das ist möglich, weil Gott seinen Sohn, weil Gott Jesus Christus geschickt hat. Um diese Gemeinschaft wiederherzustellen, so wie er sich das gedacht hat. Dazu ist der Mensch geworden. Dazu ist Jesus gekommen, damit du diese Berufung wiederfindest. Du und viele, viele, viele andere Menschen. So viele wie möglich. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16. So sehr liebt Gott diese Welt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das hier geht über deinen Tod hinaus in Gottes neue Welt. Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist unsere Berufung. Und dazu ist Christus gekommen, um das zu ermöglichen. Seht, wenn man den Schöpfungsbericht so liest, als eine wunderbare Verkündigung, dann ist es ein so, so herrlicher Bericht. Man kommt darüber so ins Staunen, man kommt darüber in Lob, in Anbetung hinein. Wir sind eingeladen, den Schöpfer der Welt persönlich kennenzulernen. Den Schöpfer des Universums. Und das Erstaunliche ist, dass ich davon ausgehen kann, der Himmel und Erde geschaffen hat und all die Planeten und die Welten, die viel größer sind, als wir ahnen, er sieht und kennt mich und dich mit Namen persönlich. Er kennt dich persönlich. Es ist Wahnsinn. Seht, wir sind doch manchmal schon begeistert, wenn wir irgendwo, wo wir sind, irgendein Promi von Ferne sehen. Und dann tue ich das auf Facebook, ich war gerade einkaufen, da habe ich Harald Schmidt gesehen, keine Ahnung, Gerhard Polt habe ich mal getroffen. Wow! In der Jugendherberge in Norwegen. Da bin ich froh, Mensch, oh, ich habe einen Prominenten gesehen. Mensch, es ist unfassbar. Du kennst den Schöpfer des Universums persönlich. Ist das nicht Wahnsinn? Du kannst jederzeit mit ihm in Verbindung treten. Wir reden nicht von irgendwem, nicht von irgendwem. Wir sprechen von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. der kein ferner Promi bleibt, sondern der nur ein Gebet weit entfernt ist. Und mit dem rede ich. Und zu dem komme ich und auf den hoffe ich. Und der ist mein Anfang und der ist mein Ziel und der ist der, an dem du dich festmachen darfst. Mach dich fest an ihm. Er hat so viel Liebe, er hat so viel Kraft, er hat so viel Kreativität. Und wenn Gott spricht, dann geschieht es. Und siehe, es war gut. Und beim Menschen heißt es dann, es war sehr gut. Und das gilt auch für dich. Keiner von uns ist mehr so, wie Gott sich das gedacht hat. Durch die Sünde ist das gekommen. Aber dieses Urteil Gottes, wenn er dich anschaut, so wie er dich gemacht hat, sagt Gott, siehe, das ist sehr gut. Und mancher von uns glaubt es nicht. Glaubt es nicht. Und du schaust dich an und sagst, das ist nicht gut. Das ist schlecht. Und wieder schaut Gott dich an und sagt, siehe, das ist sehr gut, sagt Gott, was ich da geschaffen habe. Er weiß, wovon er spricht. Und das gilt auch für dich. Und siehe, das ist gut. Psalm 8, wenn ihr mal im Psalm 8 liest, Gott hat den Menschen nur wenig geringer ausgestattet als sich selbst. Er hat so viel Gutes in uns hineingelegt. Also mit dem Schöpfer des Universums persönlich zu reden, mit ihm verbunden zu sein. Das sind die Dinge, die ich aus dem Schöpfungsbericht sehe. Es gibt einen Gott. Es gibt einen Sinn. Du bist wunderbar gemacht und du hast eine Berufung über deinem Leben. Und wie es dann genau wirklich oder haargenau war, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal erklärt und sehen das dann. Und Gott offenbart uns das so. Oder wenn wir bei ihm sind, wir haben die Frage überhaupt gar nicht mehr. Ist nicht mehr so wichtig. Kann auch sein. Aber was dieser Text hier verkündigt, ist ein wunderbarer Schöpfer. Und wir sollten uns, und das ist dann wirklich der letzte Satz, wir sollten uns diese Schöpfungserzählung nicht nehmen lassen. Aber ich wiederhole nur mal. Wir sollten uns diese Schöpfungserzählung nicht nehmen lassen. Amen.